SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur mit Kontext und dem Sachbuchtrio mit Cornelia Kasis. Und ich begrüße Barbara Peter, Hans-Jörg Schulz und Angelika Schett, die uns heute drei sehr unterschiedliche Sachbücher schmackhaft machen. Ich beginne mit Ihnen, Hans-Jörg Schulz. Sie haben ein Buch von Tony Judd und Timothy Snyder vor sich liegen. Nachdenken über das 20. Jahrhundert, heißt es. Das klingt erstmal sehr großräumig. Da trauen sich zwei was. Sagen Sie uns das Wichtigste zu Tony Judd und Timothy Snyder und zur Geschichte des Buches.
Also vor allem zu Tony Judd gibt es viel zu sagen, weil er einer der ganz großen Zeithistoriker des letzten Jahrhunderts war. Er war ein Engländer, entstammte einer jüdischen Familie mit schrecklichen Auschwitz-Erfahrungen, hat sich gleichwohl immer sehr kritisch mit dem Staat Israel auseinandergesetzt und hat sich vor allem mit diesen großen politischen Visionen des letzten Jahrhunderts beschäftigt, Kommunismus, Faschismus. Und dieses jetzt erschienene Buch ist so eine Art Vermächtnis von Tony Judd, der 2010 gestorben ist in New York nach einer sehr schrecklichen degenerativen Nervenerkrankung mit Lähmung des ganzen Körpers und einem relativ schnellen Tod. Und bis zu seinem Lebensende, fast bis zum letzten Tag, hat er mit seinem jüngeren Kollegen Timothy Snyder aus Cambridge über das 20. Jahrhundert sehr stark auch autobiografisch aus seinen eigenen Erfahrungen heraus nachgedacht. Er konnte nicht mehr selber schreiben, er konnte nur noch reden oder sich durch Handzeichen verständigen. Und trotzdem ist es eine unheimlich temperamentvolle und auch leidenschaftliche Sichtweise auf dieses 20. Jahrhundert geworden.
Mehr über dieses Vermächtnis, mehr über dieses Nachdenken über ein ganzes Jahrhundert und was Sie dazu denken, Hans-Jörg Schulz, in etwa 20 Minuten. Zu Ihrem Buch, Barbara Peter, und zu den Medien. Genauer ein Buch aus der deutschen Journalismusforschung, Meinungsmacht, so sein Titel. Uwe Kröger hatte es geschrieben, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten. Eine Netzwerkanalyse. Das klingt zunächst nicht ganz so eingängig, Barbara Peter. Was genau untersucht denn Uwe Kröger in seinem Buch?
Also wenn man es auf eine ganz einfache Formel bringen möchte, könnte man sagen, er zeigt ziemlich genau auf, wie viele und vor allem welche der wichtigen deutschen Journalisten mit der Politik und mit der Wirtschaft verbandelt sind. Vielleicht muss man auch noch zwei Begriffe erklären am Anfang. Also die Leitmedien kommen im Titel vor, das sind salopp formuliert. Die Medien, an denen sich die anderen Medien orientieren, das sind logischerweise die großen überregionalen Tageszeitungen, das sind aber auch Magazine wie der Spiegel oder der Stern oder Fokus und die Nachrichtensendungen von ARD und ZDF. Dann die Alpha-Journalisten, das sind eben dann die Journalisten, die in diesen Medien das Sagen haben, qua Funktion bestimmen, wo es lang geht. Uwe Kröger ist 1978 geboren, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für praktische Journalismus und Kommunikationsforschung an der Uni Leipzig.
Und mehr über Meinungsmacht, den Einfluss von Leitmedien und Alpha-Journalisten von Uwe Kröger in der Mitte dieser Sendung. Nun versuche ich schon gar nicht, die Kurve zu kriegen. Die gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Und die kühnen Sprünge von einem Thema zum anderen gehören ja auch zum Sachbuchtrio Angelika Schett. Wenden wir uns nun dem Küssen zu. Oder zumindest dem kleinen Versuch über das Küssen. Geschrieben hat ihn Alexandre Lacroix, ein Franzose, ein Philosoph. Contribution à la théorie du baiser heißt der kleine Versuch im Original. Und wenn ich richtig informiert bin, hat das Buch seinen Anfang bei einer kleinen weiblichen Beschwerde.
Genau so ist es. An einem Winterabend beschwert sich die Ehefrau von Lacroix, dass er sie viel zu selten küsse. Und es ist nicht das erste Mal, dass sie diesen Vorwurf an ihren Gatten richtet. Nur an diesem besonderen Winterabend setzt sich Lacroix vor den Computer und beginnt übers Küssen nachzudenken und zu schreiben. Kenntnisreich, witzig und klug verfolgt er mit diesem Büchlein die Spur des Kusses in der abendländischen Kultur, verzichtet dabei aber auch nicht auf die persönliche zweite Fährte. Und so erinnert er sich an feuchte Kinderküsschen bis zum Kuss im Erwachsenenleben und muss erkennen, wie wir Lesende auch, dass es sehr gute Gründe gibt, sich zu küssen, was ja wahrscheinlich auch niemanden wirklich überraschen wird.
Bleiben wir nun für eine Weile bei dieser ganz besonderen Art von Mund-zu-Mund-Propaganda. Angelika Schett, was finden Sie an diesem kleinen Versuch großartig?
Vieles, aber auch zum Beispiel Sätze wie diese. Wenn der sexuelle Akt ein Punkt ist, ist der Kuss ein Komma. Eine Atempause im Satz, schreibt Lacroix. Und die Dauer des Kusses sei genauso ungreifbar wie die des Traumes. Man küsst dich so lange, wie man der Hingabe fähig ist. Zwei Zungen, die sich beim Kuss treffen, seien in der Tat eine bilinguale Angelegenheit. Dagegen setzt er die nutzenorientierten Küsse, wie den Abschiedskuss am Morgen vor der Arbeit oder am Abend, wenn er nach Hause kommt. Dann gleiche der Kuss, so Lacroix, mehr dem Entwerten eines Fahrscheins. Er erzählt von der Furcht jugendlicher Fehler zu machen, beim ersten richtigen Kuss, dem French Kiss. Dem Zungenkuss attestiert er sogar Initiationsqualität, denn nach dem ersten wechsle man auf die andere Seite des Spiegels. Der Philosoph macht sich sogar an eine kleine Typologie des Kusses. Im Sturm und Drang neigen Jugendliche dazu, der Technik der sogenannten Mischtrommel den Vorzug zu geben und ihre Zunge energisch umeinander zu winden. Die reifere, erwachsenere Version ist die des Pinsels, bei der die Zungen leicht vorschnellen, dort unvorhergesehen aufdrücken, da kapriziös entlang streichen. Diese Methode sei deshalb so gut, da sie die Abwesenheit jeglicher Methode suggeriere. Keine Frage. Der Autor selber weiß viel übers Küssen aus eigener Erfahrung. Bei seiner profunden Beschäftigung mit dem Küssen stellt er auch fest, dass der Kuss ein zivilisierendes Moment in unseren rauen Zeiten bedeutet. Indem wir entgegen unserer eigenen pornografischen Hybris diese Zärtlichkeitsbezeugung weiterhin zu schätzen wissen, tragen wir Sorge für den besten Teil in uns selbst, schreibt er. Und nach dieser Feststellung, so meint man doch, wird die Frau von Lacroix öfter geküsst werden. Die andere Fährte, die er im Buch verfolgt, ist die kulturgeschichtliche. Da gibt es die Römer mit ihren drei verschiedenen Arten des Kusses, den geschwisterlichen Kuss der christlichen Kirche, der Kuss als Erkennungsmerkmal des Frühchristentums, was skandalöse Gerüchte über christliche Zusammenkünfte als Orte der Ausschweifung in Umlauf brachte. Was im 13. Jahrhundert dann Papst Innozenz III. Dazu brachte, die Gepflogenheit des Kusses abzuschaffen. Der Kuss wurde also der kirchlichen Welt entzogen und schaffte es, so schreibt Lacroix, noch beladen mit einer Aura des Heiligen, in der Renaissance den Sprung ins Laientum und das ausgestattet mit neuem Sinn. Er wurde zum, Zitat, unumgänglichen Ritual der Intimität. Später wandte sich dann Voltaire im Namen des Fortschrittes mit Furor gegen den Kuss, indem er ein unliebsames Überbleibsel der Verbindung zwischen Kirche und Adel sah. Lacroix macht uns Lesende auch auf Kussdarstellungen in der bildenden Kunst und in der Literatur aufmerksam. Und vor dem Filmkuss à la Hollywood macht er nicht Halt. Hollywood macht er übrigens auch verantwortlich für die weltweite Verbreitung des Kusses. Man küsste sich nämlich einst nicht in Asien, Australien oder bei den Indianern. Und so vergleicht Lacroix die Verbreitung des Kusses mit der Pizza, die als einst lokale Spezialität nun auf der ganzen Welt verzehrt wird. Allerdings, Schätzungen zufolge, man höre und staune, küsst heute jeder 10. Mensch überhaupt nicht.
Angelika Schett, Sie haben vom zivilisierenden Element des Küssens gesprochen. Es ist ja ein Essay über eine Zärtlichkeit, die innerhalb des ganzen Sexgetöses fast nostalgisch wirkt. Was ist denn das Moderne an diesem Buch? Es ist ja ein Plädoyer für das Küssen, wie ich verstanden habe.
Also für Lacroix ist das Küssen Magie. Wir sollten den Geschmack am Kuss kultivieren, der uns, von wegen modern im 21. Jahrhundert, oft zu rührselig, verstaubt, nicht so richtig lustbetont vorkomme. Und für ihn ist das Plädoyer für den Kuss geradezu ein Plädoyer für etwas zutiefst Menschliches.
Wie ist denn aktuell der kulturelle Unterschied? Also küsst der Chinese mehr als der Franzose oder umgekehrt?
Ja, dazu gibt es eine Studie. Die japanische Ehefrau zum Beispiel bekommt einen halben Kuss pro Tag. Noch schlechter ergeht es den koreanischen Ehepaaren. Die müssen mit einem Viertelküsschen pro Tag zurechtkommen.
Also dreimal schlafen, bis der Nächste kommt.
So ein klitzekleines, so ein halb Viertelküsschen eben. In China kommt man immerhin auf 2,5 Küsse am Tag, meilenweit entfernt von der französischen Praxis. Im Land der Liebe tauschen Paare pro Tag 7 Küsse aus. Also kein Wunder, dass sich Lacroix Ehefrau beklagte auf diesem Hintergrund.
Sie haben es gestreift schon, den Filmkuss, geht er auf den auch ein bisschen näher ein?
Ja, unbedingt. Also er kommt so mit ganz prominenten Filmküssen, also denken wir an Vom Winde verweht, Clark Gable, Red Butler, küsst die Vivian Leigh, Scarlett O'Hara, zuerst sperrt sie sich, zieht die Schultern hoch, ringt nach Atem, ihr geht die Luft aus, sie wehrt sich, um zu entkommen, doch es gibt kein Entrinnen aus seinen Armen, sie schmilzt dahin, genauso wie ihre moralische Gesinnung. Zarte Kapitulation. Und so schreibt er, wie viele Filmküsse haben wir in unserem Gedächtnis gespeichert? Viel mehr als Bettszenen.
Alexandre Lacroix, kleiner Versuch über das Küssen, erschienen in einer Übersetzung von Till Barou bei Matthes und Seitz in Berlin. Nun müssen wir sozusagen zum Abschiedskuss kommen, denn nun geht's gleich um die Meinungsmacht. Danke, Angelika Schett. Sie hören Kontext auf SRF 2 Kultur mit der ersten Frühlingsausgabe des Sachbuchtrios. Und da wenden wir uns nun dem Buch zu, das Sie, Barbara Peter, zum Sachbuch des Monats gekürt haben. Uwe Krüger, Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten, heißt es. Es ist nicht zu überhören. Uwe Krüger attackiert mit diesem Titel die vielbeschworene journalistische Unabhängigkeit. An welchen Beispielen macht er denn das fest?
Er zeigt ganz konkrete Fälle, er beschreibt ganz konkrete Journalisten. Aber vielleicht müsste ich zum ersten Mal erklären, warum das überhaupt so wichtig ist und warum das überhaupt so interessant ist. Es geht nämlich auf gar keinen Fall darum, das ist auch sehr wichtig, die maßgebenden deutschen Journalisten generell zu verurteilen, sondern es geht darum, aufzuzeigen, wie sich Verbindungen auf die politische und wirtschaftliche Berichterstattung auswirkt und welche Folgen das für die Meinungsbildung und dann eben damit letztendlich auch für das Funktionieren der Demokratie hat. Um ein konkretes Beispiel zu nehmen. Wer an der Münchner Sicherheitskonferenz oder beim WEF in Davos teilnimmt, und zwar eben als Gast und nicht als Berichterstatter, hat logischerweise eine ganz andere Sicht als jemand, der mit einer Presseakkreditierung dort dabei ist. Und im Buch wird dann auch anhand der Berichterstattung über die Münchner Sicherheitskonferenz, an der die wichtigsten Politiker aus aller Welt teilnehmen, gezeigt, wie selektiv bestimmte Medien, und das sind dann eben die Leitmedien, die an dieser Veranstaltung durch ihre Chefs vertreten waren, bestimmte Aspekte ausgeblendet haben. Dazu gibt es dann eine ganz detaillierte Inhaltsanalyse, die ich jetzt aber auslasse. Oder anders ausgedrückt, wenn ein leitender Redakteur einer wichtigen Zeitung an dieser Sicherheitskonferenz teilgenommen hat, dann konnte man das seiner Zeitung ansehen. Zum Teil wurden die Argumente der Veranstalter direkt übernommen und es wurde zum Teil oder gar nicht über die Proteste gegen die Veranstalter berichtet. Die Argumente kritischer Stimmen wurden einfach unter den Tisch fallen gelassen. Es geht in diesem Buch von Uwe Krüger darum, diese Mechanismen im Allgemeinen und die Fehlfunktionen im Besonderen aufzuzeigen. Und im ersten Teil des Buches wird auch nach den Gründen gesucht und im zweiten werden dann die Auswirkungen ausgebreitet. An den Anfang des Buches stellt Uwe Krüger zwei Zitate. Das eine stammt vom Spiegelreporter Jürgen Leinemann und der bringt das Problem ziemlich auf den Punkt. Zitat: Je länger und je enger ich in Bonn das politische Geschehen und dessen journalistische Verarbeitung miterlebte, desto unbehaglicher fühlte ich mich als Teil einer professionell betriebenen Verschwörung zur Unterdrückung von Wirklichkeit. Über diese Verbindungen zwischen Politik und Journalisten wurde bereits sehr viel geschrieben und zum Teil sehr polemisch. Und das waren Umfragen, die dann anonymisiert wurden. Und hier in diesem Buch Meinungsmacht ist das eben anders. Hier werden eben die Akteure und die Organisationen beim Namen genannt, also Uwe Krüger zeigt ganz genau, wer mit wem auf welcher Ebene verbandelt ist. Ein Beispiel, das herausragt, ist der ehemalige langjährige Intendant des ZDF, Markus Schächter. Das ist der am meisten vernetzte deutsche Journalist. In den 7 untersuchten Jahren war der in 20 Organisationen vertreten, in denen es auch Elitebeteiligung gibt. Das heißt, er war mit verschiedenen Ministern teilweise in 3 verschiedenen Gremien und das ergibt dann ein sogenanntes hohes Kontaktpotenzial. Das heißt, die Chance, dass diese Leute dann wirklich mal ins Gespräch kommen, ist sehr groß.
Barbara Peter, Sie haben Leinemann zitiert, der von Verschwörung spricht. Das klingt ja doch beunruhigend. Ist dieses Buch für nicht medienwissenschaftlich Interessierte, für nicht in den Medien arbeitende Menschen gut lesbar und auch irgendwie nutzbar dann ja, für die Lektüre?
Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich einerseits diese Inhaltsanalyse, die sind ein bisschen komplizierter zu lesen, aber es gibt auch ganz viele Grafiken. Also um vielleicht bei diesem Beispiel Schächter zu bleiben, da gibt es eine Grafik und da sieht man dann einfach, mit welchen Organisationen, mit welchen Machthabern oder Entscheidungsträgern er konkret verbandelt ist. Es gibt eine ganze Menge von Listen, wo man wirklich sehen kann, wer in welcher Organisation mit wem. Also es ist einfach sehr, sehr handfest. Es sind 219 Journalisten sind definiert. Und von jedem gibt es da wirklich ein ausführliches Verzeichnis, wo man nachlesen kann, in welchen Organisationen er engagiert ist und was diese Organisationen genau machen.
Das ist ja eigentlich schon mal gut zu wissen. Aber gibt es auch etwas darüber hinaus? Also was für Schlüsse zieht der Autor?
Ja, er sagt einfach, dass das natürlich für die Demokratie äußerst schädlich ist, wenn Journalisten einerseits über Politik berichten und andererseits in Gremien sitzen, die Politik beraten. Und das sind zum Teil geheime Gremien. Und das hält er für absolut untragbar.
Mhm. Und zieht er daraus die Forderung, dass Journalisten zum Beispiel, wie die führenden ZDF-Journalisten, die ja traditionell immer der CDU angehört haben, zum Beispiel keiner Partei mehr angehören sollten, sich dort nicht mehr engagieren sollten?
Seine Forderung ist ein bisschen eine andere. Er sagt, vor allem müsste man mal eine Ethik schaffen, eine verbindliche für Journalisten. Also müssen wirklich Regeln aufgestellt werden, die klar definieren, wo jemand noch dabei sein soll und wo nicht.
Ich meine, Sie haben jetzt auch gezeigt, auf den Seiten, da gibt es ja so wie Diagramme, wer mit wem wie arbeitet. Das klingt ja nach einer riesigen Datensammlung. Ich frage jetzt mal nach der Methode, wie hat er denn das überhaupt ausgewertet? Wie ist er zu diesen Daten gekommen?
Er hat eine Netzwerkanalyse gemacht. Das heißt, er hat wirklich geguckt in diesen Mitgliederverzeichnissen. Also es wird ausgewiesen, wer wo dabei ist, und das hat er zusammengezählt. Also es sind wirklich zugängliche Informationen, die er gesammelt hat und zusammengetragen hat.
Ich glaube, es gibt diese wirklich gute Devise, das kann man nochmal sagen, dass man als Journalist immer dabei sein sollte, also auch wir, aber man sollte nie dazugehören. Und wenn man sich danach hält, ich glaube, dann kommt man doch einigermaßen auch mit dem Buch gut zurecht.
Ist absolut. Das auch eine Empfehlung, ja, die Uwe absolut. Kröger unterschreiben würde?
Absolut.
Also, Uwe Kröger, Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten, erschienen in der Reihe des Institutes für praktische Journalismusforschung. Danke, Barbara Peter. So, und nun zum Nachdenken über das 20. Jahrhundert. Das tun Tony Judd und Timothy Snyder im Buch, das Sie, Hans-Jörg Schulz, ausgewählt haben. Was ist denn sinnvoll, eine Weltgeschichte quasi in ein Jahrhundert einzuordnen? Verläuft Geschichte nicht nach ganz anderen Zyklen als dem Jahrhundertrhythmus?
Also man könnte es völlig anders rhythmisieren, natürlich etwa nach ökonomischen Erneuerungen wie die Industrialisierung damals oder politische Transformationen. Also der berühmte Historiker Eric Hobsbawm hat mal gesagt, das 20. Jahrhundert war das kürzeste Jahrhundert aller Zeiten, weil es begann mit der Russischen Revolution 1917 und endete mit dem Ende des Kommunismus 1989. Aber wir haben uns nun mal angewöhnt, in der Geschichte nach Jahrzehnten zu urteilen oder die Geschichte nach Jahrhunderten einzuteilen. Diese kalendarischen Wendepunkte sind einfach ein wichtiger Anhalt für uns alle geworden. Und so tun das die beiden Autoren hier auch. Tony Judd ist übrigens 1948 geboren, also gerade in der Mitte dieses Jahrhunderts, über das er nachdenkt. Er kann einen sehr unmittelbaren Blick auf die zweite Hälfte werfen und reflektiert über das erste zum Beispiel sehr stark, über seine jüdische Kindheit. Er selber ist zum Glück nach dem Holocaust geboren, aber in seiner Familie gab es sehr viele Tragödien in dieser Zeit. Das ist sicher etwas, was dieses Buch und auch sein Leben ganz stark geprägt hat. Und Judd ist jemand, das war er auch in seinen anderen Büchern, der sich als Historiker eigentlich nie auf die klassische Faktensammlung beschränkt hat. Er wollte immer die Dinge politisch einordnen. Das hat er zum Beispiel in seiner ganz großen Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart, das war so sein Standardwerk, auch getan. Er hat sich immer als sehr meinungsfreudiger Zeitzeuge erwiesen und als brillanter Intellektueller, der die Dinge wirklich gut einordnen kann. Er hat in seinen Büchern eigentlich nie den Eindruck und auch hier nicht aufkommen lassen, als gäbe es so etwas wie eine hundertprozentige Objektivität in der Geschichte, in der Geschichtsschreibung. Und er sagt in diesem Buch, ein Historiker ohne eigene Meinung ist nicht besonders interessant. Und es ist ihm aber gelungen, ein ziemlich interessantes Buch mit seinem Kollegen Timothy Snyder herauszugeben. Snyder hat ihm, wenn man so will, dieses Buch abgerungen. Ich sagte es vorher schon, es waren seine letzten Wochen und Monate dieser tödlichen Krankheit. Und er hat reflektiert darin über sein marxistisches Elternhaus, finden auch diese Kombination wieder interessant, Judentum und Karl Marx, darüber wird sehr viel reflektiert. Er attackiert die Funktionsweise unseres aggressiven Kapitalismus sehr stark und differenziert auch immer wieder zwischen seiner jüdischen Identität und der israelischen Politik und Realität. Und zusammen mit seinem Kollegen springt er atemberaubend rasch. Und das ist einfach der große Intellektuelle von Hegel zu Hannah Arendt und von Arthur Koestler zu Eric Hobsbawm und so. Das ist fast schwindelerregend assoziativ manchmal, aber wirklich brillant. Und dadurch ist es auch ein sehr forderndes Buch geworden.
Eben, es klingt ja ungemein virtuos und da drängt sich schon die Frage auf, wie lesbar ist das Ganze, zumal ja Tony Judd diktiert hat. Also er hat ja nicht selber geschrieben. Da ist ja auch schon mal noch eine kleine Diskrepanz.
Ja, genau. Also es ist wirklich auch anstrengend zu lesen. Also nicht im Sinne von bleischwer, sondern einfach, weil es auch formal die ganze Zeit wechselt. Es ist mal ein Dialog und mal schreibt Snyder einfach protokolliert, das Autobiografische. Der Stil wechselt immer wieder. Ich halte es für lesbar geschrieben, eigentlich für alle, die sich mit dem Stil bald zurechtfinden und sich mit dem Thema unbedingt auseinandersetzen wollen. Da bleibt man dann auch in jedem Fall dran.
Hans-Jörg Schulz, wie orientiert man sich in diesem Jahrhundert, das da auf 400 Seiten gefasst ist in dem Buch? Gibt es da irgendwelche Grundthemen? Gibt es ein Stichwortverzeichnis? Sie haben von Assoziativ, von Virtuosität gesprochen. Muss man bei der ersten Seite anfangen und linear lesen?
Ja, es geht schon ein bisschen am Autobiografischen entlang. Das heißt, er beginnt wirklich auch dieses Jahrhundert mit seiner jüdischen Kindheit und mit allem, was dazugehört, was in der Familie passiert ist. Dann eben das Englische, er ist in England geboren, groß geworden, der Vater Marxist, wie man sich mit dem Marxismus auseinandersetzt, dann die große Hochschule Cambridge, an der er war, und dann schildert er sehr ausführlich nochmal die 68er-Zeit, die er selber in Paris damals mitgemacht und miterlebt hat. Danach öffnet er das Ganze sehr stark nach Osteuropa hin, der ganze Wechsel dann auch mit dem Fall der Mauer. Dann hat er ja die letzten zwei Jahrzehnte in den USA gelebt. Also New York spielt eine große Rolle. Und er hat sich quasi, wenn man so will, als amerikanischer Moralist dann auch erwiesen, war auch sehr umstritten dort. Und er reflektiert immer wieder so über so Dinge wie die Banalität des Guten oder natürlich die ganzen Ismen des letzten Jahrhunderts.
Also er folgt seiner Ordnung.
Er folgt seiner Ordnung und das Buch könnte auch heißen Mein Nachdenken über das 20. Jahrhundert.
Sie haben jetzt gerade ein riesengroßes Feld aufgemacht, das er da bearbeitet, und das kriegt er wirklich in diese 400 Seiten rein.
Man kann übrigens auch durchaus, wenn man sich nur für eins, also was weiß ich, nur für die Marxismusfrage interessiert, kann man einfach nur die 50 Seiten lesen in diesem Kapitel. Also es ist ein Buch, das man auch ruhig mal wieder ein Vierteljahr liegen lassen kann und dann springt man wieder zu was anderem, weil man sich mit Osteuropa beschäftigt zum Beispiel.
Tony Judd, Timothy Snyder, Nachdenken über das 20. Jahrhundert, ist erschienen bei Hansa. Ich bitte um die Angaben nochmal zu Ihren Büchern und um eine kurze Antwort auf die Frage, für wen Ihre Bücher wie gemacht sind. Hans-Jörg Schulz, wem würden Sie dieses Buch unbedingt empfehlen?
Also allen Menschen, die Politik gerne in relativ großen Zusammenhängen denken, über das eigene kleine Land oder die eigene Stadt hinaus. Und er ist ein europäischer Denker, natürlich auch ein amerikanischer, aber einfach diese großen weltpolitischen Zusammenhänge im letzten Jahrhundert, die ja unser Leben heute wahnsinnig prägen, immer noch.
Barbara Peter?
Uwe Krüger, Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten, eine kritische Netzwerkanalyse, erschienen im Herbert von Harlem Verlag. Ich denke, es ist ein Buch für alle Leute, die sich interessieren über Zusammenhänge, die von außen nicht sichtbar sind. Wie hängen Politik, Wirtschaft und Medien in Wahrheit tatsächlich zusammen?
Und das müsste ja fast jeden interessieren.
Eigentlich schon.
Angelika Schitt.
Alexandre Lacroix, Kleiner Versuch über das Küssen, erschienen bei Matthes und Seitz. Und ich empfehle es allen, die solche Passagen gerne lesen möchten. Wir sind die Einzigen, die sich gefunden haben. Die Fußgänger irren umher, orientierungslos. Sie sind frei Elektronen, die einer irrwitzigen Bahn folgen, während sich unsere Axiome ineinander verhakt haben. Eine ganze Hauptstadt löst sich auf. 10 Millionen Menschen verschwinden, wenn sich unsere Augen schließen.
Ja, Es ist Frühling. Wir freuen uns über solche Passagen. Und hoffentlich nicht nur im Frühling. Hans-Jörg Schulz, Barbara Peter, Angelika Schett, herzlichen Dank für diese Empfehlungen. Das nächste Sachbuchtrio wird am letzten Apriltag zu hören sein. Das war Kontext mit dem Sachbuchtrio, heute moderiert von mir, Cornelia Cassis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.